Ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Amen.
Ich freue mich auch mal wieder da zu sein und hier an dieser Stelle zu stehen. Es ist ja auch angenehm, dass er so einen schönen Tisch hat. Man kann sich immer mal hinlümmeln und das ist toll. Wenn man mit Erwachsenenbildung zu tun hat und wenn man da an einer Fortbildung teilnimmt, wird einem unter anderem beigebracht, dass Erwachsene das brauchen, dass sie genau wissen, wann was passieren wird. Also in welcher Reihenfolge werden welche Lehrinhalte vermittelt und wann gibt es die Kaffeepause und all sowas, dann fällt es ihnen viel leichter, sich auf das einzulassen. Unser Problem als Christenmenschen ist, dass Jesus davon entweder noch nichts gehört hat oder dass es ihm egal ist oder, was ich tatsächlich vermute, er handfeste Gründe hat, mit uns auf unserem Lebensweg nicht so strukturiert umzugehen. Und vielleicht hat das nicht damit zu tun, dass er es nicht anders könnte, sondern dass wir diejenigen sind, die das brauchen. Weil unsere Lernprozesse eben nicht linear vonstatten fehlen, sondern komische Bewegungen machen und manchmal zu Spiralen werden und dann von da aus wieder weitergehen. Natürlich, wenn man zu einem Volkshochschulkurs geht, macht es mehr Spaß, wenn man so eine steile Lernkurve hat und merkt, das werden die Inhalte vermittelt, auf die man sich gefreut hat und es kommt irgendwas raus. Aber bevor, egal was es ist, das Plateau der Meisterschaft erreicht ist, gibt es dieses Lernen, was in Kreisen, in Dreiecken, in Zirkeln, in Spiralen läuft und was dann leider immer auch etwas mühsam ist. Wo es diese Frustrationserlebnisse gibt, wo man sich die Zähne ausbeißt. Ihr habt euch zumindest offiziell darauf eingelassen, mit mir das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte zu lesen. Dieser Vorschlag kam nicht von ungefähr, weil ganz besonders die Apostelgeschichte erzählt von so Lernkurven, die nicht nur nach oben gehen, sondern die auch mühselig sind. Und sie handelt überhaupt von Lernen auf dem Weg. Georg hat schon gesagt, ich begleite euch in Sachen vitale Gemeinde und wir Coaches, die wir das machen, haben immer und immer wieder die Aufgabe, in jeder und jeder Gemeinde zu sagen, es ist ein Prozess. Und Prozess kommt von Gehen, Laufen, Schritt für Schritt, Fuß vor Fuß. Und deswegen kann man nicht am Anfang sagen, wir machen jetzt das und das in der und der Reihenfolge und dann kommt hinten das raus. Stattdessen begibt man sich auf einen Weg und es ist leider überhaupt nicht klar, wo man rauskommt. Das Einzige, was klar ist, ist, dass wir ihn an der Hand Jesu gehen, dass wir das tun wollen. Es gibt in der Bibel relativ berühmte Geschichten von Wegen, die nicht geradeaus waren. Die größte Erzählung ist die, wie Israel durch die Wüste 40 Jahre gezogen hat. Weg von Ägypten hin ins gelobte Land. Im vierten Buch Mose ist es so wild, dass am Ende nochmal zusammengefasst wird, wo sie überall waren. Und dann wird nochmal ganz deutlich, das ist keine gerade Linie. Und es gibt den Propheten Hosea, der das als ein Ideal sieht, der denkt, dieses auf der Suche sein, das ist uns als Sesshafte abhanden gekommen und eigentlich müssten wir wieder in diese Erfahrung der Wüste zurück, um Gott in einer neuen Aufrichtigkeit zu suchen. Ich möchte euch dazu gewinnen, lässige Erwachsene zu werden, die gut damit zurechtkommen, dass Jesus einen sehr individuellen, passenden Weg mit uns geht, der aber Kurven, Schlingern, Kreise, die eine oder andere Sackgasse hat, aus der man wieder zurück muss, um von da aus weiterzugehen. Ich habe euch heute eine Geschichte aus der Apostelgeschichte mitgebracht, die für unseren Leseplan erst ein paar Wochen dran ist, aber die trotz ihrer Kürze von einem dramatischen und schwierigen Lernprozess erzählt. Allerdings muss man ein bisschen sich beim Lesen entschleunigen, um das mitzukriegen, dass es so ist. Es sind irgendwie nur eine Handvoll Verse, die schnell gelesen sind, aber ich möchte als erstes jetzt diese Entschleunigung mit euch erleben, um wirklich mitzudenken, was da passiert. Bevor ich den kleinen Abschnitt vorlese aus Kapitel 16, möchte ich erzählen, was da vorkommt. Paulus ist vielleicht nicht so ganz mitten in der Türkei, aber als Beschreibung heißt es, in Lystra und trifft da auf Timotheus. Und es entsteht da was großartig Neues. Und man merkt zwischen den Zeilen, also ich merke das zwischen den Zeilen, dass es ein großes gegenseitiges Interesse gibt und Hoffnung da ist. Und eigentlich so das Gefühl bei Paulus sein muss, ja Herr, jetzt muss was Besonderes mit dieser neuen Gemeinschaft losgehen. Ich bin gespannt auf das, was du vorhast. Und dann passiert erstmal Folgendes. Ich lese 16, Vers 6 folgendes. Sie zogen weiter durch Phrygien und das galatische Land, also weiter heutige Türkei. Also nochmal, sie zogen weiter durch Phrygien und das galatische Land, da es ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Kurz vor Mysien versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Da zogen sie an Mysien vorbei und kamen nach Troas hinab. Jetzt ist der Moment, uns die Landkarte in scharf anzugucken, die jetzt schon unscharf die ganze Zeit im Hintergrund war. Ich habe mein Laserschwert mitgebracht. Also Lystra ist da, da ist die Geschichte mit Timotheus, wo ich erzählt habe, jetzt fängt was Neues an, diese Stimmung ist da. Und aufhören tut die Geschichte in Troas. Und es ist zweimal gesagt, dass der Geist Gottes was nicht zugelassen hat, was sie tun wollten und auf dem Weg waren. Wenn ihr da unten mal guckt, das sind 500 Kilometer diese Strecke. Und wenn ihr die jetzt mal da nach oben legt, dann habt ihr so eine Ahnung, wie viele Kilometer diese Verse beschrieben haben. Das meinte ich mit Entschleunigung. Reisegeschwindigkeit, antike Reisegeschwindigkeit. Und es ist das Gefühl da, Gott will was Neues machen und dann geht mal erstmal alles schief. Ich bin jetzt vage, was schief gehen geht. Also Türen gehen nicht auf, die gewünscht waren, dass sie aufgehen und es entsteht eine neue Reiseroute. Dieser fesche biblische Atlas ist mit dieser geraden Linie, ja, schrammt er knapp an der Lüge vorbei. Denn die kann man, also es war ganz bestimmt keine gerade Reiseroute, das war jetzt so wie die Krähe fliegt, um das mal so zu sagen. Wie die Füße laufen, ist immer noch mal anders. Und wenn dann sogar noch die Aufgabe ist, herauszufinden, gehen wir nach rechts, gehen wir nach links, gehen wir wieder vor oder wieder zurück, dann ergeben sich viel, viel mehr Kilometer. Also viel, viel mehr Zeit auch, die notwendig ist, um das herauszufinden. Und das erzählt diese Geschichte. Jesus ist derjenige, der diese Unklarheit zumutet. Dieser Truppe, die da mit Paulus unterwegs ist. Und die erste Sache, die ich euch einladen möchte, aus dieser Geschichte zu ergreifen, auch solche Art von Zumutungen aus der Hand Jesu zu nehmen. Und nicht woanders her. Weil wenn klar ist, es ist eine Zumutung, die Jesus mir gibt, ist das Ringen damit nochmal eine andere Qualität. Die große Frage, die sich natürlich sofort irgendwie auftut, ist die, was ist denn da tatsächlich passiert, ist es so klar war, dass der Geist es jetzt war, der das verhindert hat? Meine Theorie ist, es war überhaupt nicht klar, sondern es war eine Geschichte aus dem Nachhinein betrachtet. Als wir uns das letzte Mal hier an einem Samstag getroffen haben im Oktober, ich habe jetzt tatsächlich das Datum vergessen, da habe ich eine Aufgabe mitgebracht, dass wir unsere Glaubensgeschichten uns bewusst machen und dann darüber reden. Und eine Frage, die ich mitgebracht habe, war: Wenn ihr jetzt im Nachhinein schaut, in den Bereichen, wo ihr das Gefühl hattet, dass Gott in seinem Reden euch gegenüber eher still war, könnt ihr im Nachhinein sagen oder Dinge benennen, wo er gerade da gegenwärtig war? Das ist so die Perspektive aus dem Nachhinein. Und ich glaube, um diese Perspektive geht es hier. Dass vom Ergebnis her, was ich euch noch nicht vorgelesen habe, dann irgendwie deutlich wird, ja, das sollte so nicht sein. Und ich bin der Apostelgeschichte tatsächlich sehr dankbar, dass sie keine konkreten Beispiele hat. Denn sonst würde irgendein Erwachsener, der sich nach Klarheit sucht, wahrscheinlich daherkommen und wieder eine Regel draus machen nach dem Muster. Also, wenn das und das genau so passiert, dann musst du damit rechnen, dass der Geist es ist, der da gerade was verwehrt. Ich persönlich glaube aber, dass da grundsätzlich alles passieren kann, was Menschen erleben können, was irgendwelche Widerstände sind. Und dass diese Geschichte nicht dazu geeignet ist, zu lernen, zu unterscheiden, was ist ein Hindernis, wo man sich anstrengen muss, um es zu überwinden, oder einfach einen neuen Weg zu finden. Ich verstehe es so, dass diese Gemeinschaft geistlich sehr intensiv auch unterwegs war. Und vielleicht gehörte dazu, dass einfach schlechte Stimmung war, weil nicht klar war, wo es lang geht. Aber es ist ihnen gelungen, so miteinander zu kommunizieren, auch in einer geistlichen und betenden Weise, dass sie weiter miteinander unterwegs waren. Ich persönlich denke, dass auch so eine Portion Menschlichkeit da ist. Also Paulus kommt aus der Türkei, Tarsus ist da, da wurde er geboren. Und ich möchte euch mal einladen, so über Paulus im Sinne von Paulus der Türke nachzudenken. Wahrscheinlich sah er auch so aus, anders als unsere abendländische Ikonografie. Ach, das ist ein Teil der Wahrheit. Und da, wo man sich auskennt, wo man sich kulturell gut vertraut fühlt, da kann man sich natürlich auch gut vorstellen, Evangelium zu verkündigen. Deswegen ist es nur allzu menschlich zu sagen, ja, ich will irgendwie da was machen. Und als das nicht geht, war die Idee sozusagen eher in die Richtung zu gehen, die ihm nicht ganz so vertraut ist. Und auch das war nicht. Stattdessen standen jetzt die Zeichen Richtung Griechenland. In Troas sind sie in meinen Versen schon angekommen, also da unten in der Hafenstadt, in der heutigen westlichen Türkei. Und jetzt habt ihr es verdient, dass ich euch die Geschichte weiter vorlese. In der Nacht nun hatte Paulus eine Vision. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Kaum hatte er die Vision gehabt, setzten wir alles daran, nach Mazedonien hinüber zu gelangen. In der Überzeugung, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Wir legten von Troas ab und gelangten auf dem kürzesten Weg nach Samothrake. Am folgenden Tag erreichten wir Neapolis und von dort kamen wir nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, einer römischen Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an einen Fluss. Wir nahmen an, dass man sich dort zum Gebet treffe. Wir setzten uns nieder und sprachen mit einigen Frauen, die sich eingefunden hatten. Auch eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Und ihr tat der Herr das Herz auf, und sie ließ sich auf die Worte des Paulus ein. Nachdem sie sich samt ihrem Haus hatte taufen lassen, bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus und bleibt da. Und sie bestand darauf. Also, nochmal ein Blick auf die Karte. Quer über die Ägäis, dann nach Philippi. Das ist die Geschichte in der Apostelgeschichte, wo das Evangelium das erste Mal von Asien nach Europa übersetzt. Und ich habe euch die Geschichte fortgelesen, ich muss das nicht nochmal wiederholen, es war klar, diese über 500 Kilometer hin und her, diese 500 Kilometer Unsicherheit, ich weiß nicht, wie viele Wochen, gar Monate es waren, haben plötzlich in einer undramatischen Umgebung, nicht in einer Synagoge, nicht in einer, auf einem Marktplatz, sondern so in der Natur, wo sich einige Frauen zum Gebet getroffen haben, plötzlich eine Wirkung. Also scheinbar sehr bescheiden. Aber trotzdem liegt auch in diesen knappen Zeilen eine ganze Menge, ja, ich nenne es Dramatik drin. Ich möchte versuchen, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und so aus neutestamentlicher Zeitgeschichte einige Informationen einzubringen, was Lydia wohl für eine Frau war. Und ich fange aber damit an, was Philippi für ein Ort war. Es war von römischer Kolonie die Rede. Bei römischen Soldaten ist es so ähnlich wie bei Berufsfußballern heute. Die können das, was sie machen, nicht ewig machen. Irgendwann werden sie einfach zu alt. So, dann ist die Frage, was kommt danach? Bei Berufsfußballern haben wir wahrscheinlich Ideen. Bei römischen Soldaten war es so, dass praktisch so der Staat ihnen in so einer Art Kolonie ein Stück Land zugewiesen hat, was sie bewirtschaften konnten, also als Bauern, um auf diese Art und Weise von diesem Land mit ihrer Familie leben zu können. Das heißt, dass Philippi kulturell einen ganz schönen römischen Schlag abbekommen hat, was so auch so das Kulturelle angeht. Es ist nämlich auffällig, dass von Lydia jetzt die Rede ist, dass sie offensichtlich aus diesem Kontext kommt, eine alleinstehende Frau ist und gleichzeitig aber auch Geschäftsfrau. Das ging eigentlich nicht. Deswegen ist die Vermutung, also meine Vermutung, dass sie verwitwet war, dass sie praktisch nach römischem Recht verheiratet gewesen war, dann verwitwet ist. Denn wenn römische Frauen verwitwet waren, sind sie rechtlich gesprochen fast zu Männern geworden und hatten deswegen alle rechtlichen Möglichkeiten, die sonst nur Männer hatten. Deswegen vermute ich, ist das ihre Geschichte. Das ist praktisch so dieser rechtliche, soziale Teil. Aber es gibt auch noch so einen geistlichen, einen spirituellen. Sie ist offensichtlich eine Nicht-Jüdin, die sich aber zu der jüdischen Gemeinschaft hält. Auch das war nicht so ganz furchtbar exotisch. Das Judentum muss für römische Menschen mit spirituellem Interesse eine Anziehungskraft gehabt haben. Und sie war Teil dieser Community. Also eine ganz starke Beziehungsebene. Die leben ohne Haus, sondern haben nur diesen Ort, diese Zeit, wo sie sich jetzt treffen. Und das ist alles praktisch auf Beziehungsebene. Und diese nicht-jüdische Frau ist es jetzt, die hier herausgehoben wird, die das, was Paulus erzählt, aufnimmt, in ihrem Herzen bewegt und sofort sagt, ja, ich will mit Jesus gehen. Das ist Schritt 1. Und die Stimmung, die ich hier wahrnehme, ist, dass von den Missionsreisenden davon keine Unzufriedenheit ausging, dass es nur eine nicht-jüdische Frau ist, sondern dass jetzt von da aus sich aufsteht, ja, dafür war die Sache wichtig. Unsere ganze Unsicherheit, die wir im Gepäck hatten, hier fängt an, dass sich der Weg Gottesdienst, der Weg Gottes zeigt, dass sich etwas lichtet, dass etwas erkennbar wird. Dieses, dass etwas erkennbar wird an diesem Weg, hört jetzt ein bisschen weiter gefasst hier nicht auf. Also eine nächste wichtige Station ist dann Korinth, wo Paulus 1,5 Jahre bleibt und mit Priska und Aquila die Gemeinde dort gründet. Eine letzte Station aus der Apostelgeschichte gedacht, ist praktisch dann auch sein Weg nach Rom. Und der Rückblick kann dann auch von Kapitel 28 auf alles zurückgehalten werden, wo diese Unsicherheit, die ich vorgelesen habe, nochmal im Nachhinein als ein Weg Gottes erkannt wird, wo der Geist Jesu klar Dinge verhindert hat, dass sie da eben nicht hingehen, sondern das andere tun. Und jetzt möchte ich zu der Sache kommen, wo jetzt der Gottesdienst oder die Predigt ihren Titel herbekommen hat, dass das Evangelium wirklich für alle da ist. Lydia drängte diese jüdischen Männer, zu ihr in ihr Haus zu kommen. Ich mache mal eine kleine Klammer auf. Ich habe schon erzählt, dass wir gemeinsam unterwegs sind, Lukas und Apostelgeschichte zu lesen. Heute sind wir noch mit Kapitel 10 beschäftigt, der Apostelgeschichte. Morgen ist es dann Kapitel 11. Und wenn ihr das aus den Augen verloren haben solltet, ist es ein perfekter Zeitpunkt einzusteigen. In Kapitel 10 wird nämlich von der männlichen Variante von Lydia erzählt, um es mal von der Perspektive aus zu sagen, von dem römischen Hauptmann Cornelius. Ähnliche Geschichte, römischer Mensch mit Interesse am Judentum, Vorbildung, zu dem Petrus geschickt wird. Und da jetzt so auch eine besondere Geschichte ist. Während Petrus so wie so einen Lauf hat, wo so ganz besondere Wunder passieren, bis dann diese Vision kommt, die ihn zu Cornelius schickt und dann er erfährt, dass auch Cornelius von Gott angesprochen war und Petrus dann sagt so, jetzt verstehe ich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Wird er richtig persönlich. Und dann kommt der Geist und das Sprachengebet und dann so, wie könnten wir ihnen das Wasser der Taufe verwehren? Also da ist der Punkt, wo das Evangelium das erste Mal den Kreis des Judentums und Samariens verlässt und wirklich so zu nicht-jüdischen Menschen überspringt. Und das für die Apostel und die Menschen, die das begleitet haben, eine Notwendigkeit war, sich auf diesen neuen Weg überhaupt erstmal einzulassen. Der Unterschied, den ich jetzt bei Lydia wahrnehme, ist, dass halt dieser schwierige Weg davor ist. Dieser erste Schritt hinein in die ganze Welt, zu allen Völkern, der ist bereits getan. Aber trotzdem musste es hier jetzt nochmal stattfinden. Und es ist eine besondere Sache von Lukas und der Apostelgeschichte, die Frauen im Blick zu haben. Im Lukas-Evangelium werden die Frauen aufgezählt, die mit Jesus unterwegs waren. Es gibt die Geschichte von Maria und Martha, da kann man auch nochmal einen Zusammenhang wahrnehmen und so ein Schwingen zu der Lydia-Geschichte. Aber es ist wieder so, dass jüdische Männer in das Haus eines nicht-jüdischen Menschen kommen, was ihnen eigentlich von ihren religiösen jüdischen Regeln verboten war. Und Lydia erzwingt das nahezu, also das, was hier im Original steht, ist so, sie drängte uns, also sie ließ nicht locker. Sie hat das vielleicht sogar ein Stück erzwungen, dass sie das machen. Und darüber lasst uns jetzt nochmal nachdenken. Es wird hier nicht thematisiert, dass sie sich gesträubt haben, aber die Geschichte von Petrus, die ich jetzt kurz nacherzählt habe, zeigt so, dass so ein innerer Schwierigkeitsgrad schon sehr wohl da war, der überwunden werden musste. Und es kommt jetzt noch dazu, dass es eben eine Frau war und nicht wie Cornelius ein Mann. Und es wurde quasi zu einer Versuchungsgeschichte für diese missionsreisenden Männer. Denn wenn ihr das macht, seid ihr authentisch. Wenn ihr es nicht macht, widerspricht er dem, was er predigt. Und deswegen ist das hochgradig bedeutungsvoll. Ich vermute, dass ein antiker Leser der Apostelgeschichte das durchaus intuitiv verstanden hat. Wir haben es da heute, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber um diese Dimension geht es. Und die Stelle aus dem Galaterbrief, die Angelika uns gerade vorgelesen hat. Ich kann mir vorstellen, dass das der Moment für Paulus war, wo er genau das verstanden hat, weil es Wirklichkeit geworden ist, was er da schreibt. Das nämlich, wenn wir eine Gemeinschaft in Christus ist, es nicht mehr eine Rolle spielt, ob wir jüdisch sind oder eben nicht. Dass es keine Rolle spielt, welchen Stand wir haben, also ob wir Sklaven sind, ob wir Freie sind. Und dass es auch keine Rolle spielt, welches Geschlecht wir haben. Ich mag diese Geschichte so zu verstehen, dass dass das Aha-Erlebnis ist, wo Paulus das tatsächlich erlebt hat, dass diese Wirklichkeit in Christus in einer sehr kleinen christlichen Gemeinschaft Wirklichkeit geworden ist. Manche Sachen lernen wir eben nur, wenn wir sie auf die mühsame Art uns erarbeitet haben, über Zweifel, über mühsame Wege hin und dann, dass so ein Ergebnis kommt, wo so ein Erlebnis da ist, wo Gott gesprochen hat. Und ich verstehe die Geschichte so, dass Jesus durch Lydia, durch ihr Christusbekenntnis, aber auch durch ihre Einladung in ihr Haus zu Paulus und denen spricht, die ihn begleiten. Und das nochmal sicher macht. Es soll so sein. Das Evangelium soll für alle sein. Und da ist kein Ansehen der Person. Es ist noch mehr, dass eine Gemeinschaft entsteht, die sich gegenseitig trägt. Ich fand die Zeile mit dem Frust in dem Lied sehr schön, dass man damit nicht allein ist. Und ich dachte, das passt zu meiner Geschichte ja gut. Also das ist vielleicht dann auch die Stärke, die sie bei all ihren Zweifeln hatten, als sie da die 500 Kilometer da hatten plus. Auch wenn sie frustriert waren, sie waren nicht alleine frustriert. Sie hatten sich gegenseitig. Das ist auf alle Fälle schön. Bei unserem letzten Treffen, von dem ich eben schon erzählt habe, ist eine konkrete Idee entstanden. Und zwar, dass ihr als Gemeinde ein Antirassismus-Seminar plant und was so gestrickt ist, was sowohl für euch als Gemeinde als auch für euren Bezirk gedacht ist. Und wir haben dann nochmal so eine Sammlung gemacht, warum wir als Christen besonders kompetent sind, in Sachen Antirassismus in unsere Gesellschaft hineinzusprechen. Genau genommen muss ich das jetzt gar nicht mehr erklären, weil ich das die ganze Zeit schon getan habe. Denkt an Paulus den Türken. Aber ich meine das sehr, sehr ernst. Also das, was wir von Paulus gerade gehört haben, der war dann in seinen anderen Briefen penetrant, dass das Wirklichkeit wird, dass dieses Miteinander in Christus immer das Ziel sein muss. Dass das Schwierigkeiten macht und nicht einfach ist, gibt es umsonst. Aber dieses Ziel und dass das im Prinzip auch der Konsens sein muss, der immer erreicht werden soll, der war da. Und Gemeinde sollte in dieser Perspektive ein Raum sein, wo alle Menschen, alle Hautfarbe ein Miteinander haben. Ja, es ist ein Miteinander in Christus, aber die lange Perspektive, die eschatologische, ist die, dass es alles in allem wird, eine Einheit. Und ich glaube, dass wir als Christenmenschen auch wirklich die Berufung für unsere Gesellschaft haben, in Sachen Antirassismus eine führende Rolle einzunehmen und nicht denen hinterher zu dackeln, die da sowieso schon schneller waren als wir. Und so ein Seminar zu gestalten, könnte eine Übung sein, ein Gefühl dafür zu kriegen, Herr, wo willst du denn, dass wir als Gemeinde hingehen? Ich glaube nicht, dass so die Erkenntnis einfach vom Himmel herabfällt und sie ist alle da und alle sagen, oh, das ist ja schön, das machen wir. Ich glaube, dass man sie erarbeiten muss. 500 Kilometer zu Fuß, ein Schritt nach dem anderen. Und klar, es kann sein, dass ihr zu der Erkenntnis kommt, nee, das passt nicht zu uns. Aber ich ermutige euch sehr und ich ermutige euch von dieser Geschichte und von dieser Haltung, die Paulus da gelernt hat in dieser Geschichte, euch da auf den Weg zu machen, das zu machen. Ich habe aus meiner eigenen Zeit, die ich mit euch zusammen hier verbracht habe und dem, was ich seitdem wahrgenommen habe, schon das Gefühl, das könnte was sein, was sehr gut zu euch passt. Und vielleicht auch die eine oder andere Sache noch öffnet. Und es ist für mich kein Gegensatz, das eine zu machen und gleichzeitig auch Jesus als den Herrn der Welt zu bekennen und die Sprache des Zeugnisses zu pflegen. Und auch anderen zu erklären, warum ihr das macht und warum ihr euch gedrängt fühlt, das zu tun. Vielleicht ist es so, und das war ein Teil der Idee, dass die ganze Sache erstmal mit einer eigenen Reflexion anfängt und mit Sündenbekenntnis, wo sind wir denn eigentlich rassistisch, noch in einer strukturellen Weise? Wo ist so eine Denke in unseren Köpfen, die eine Grenze bietet? Deswegen ist auch das ein geistlicher Prozess und unser Sein in Christus gibt uns die Freiheit und die Möglichkeit, das zu tun. Denn wir wissen, dass die Schuld getragen ist. Und deswegen haben wir die Freiheit, sie zu benennen. Und vielleicht kann genau diese Praxis die eigentliche Hilfe für unsere Gesellschaft sein, andere, die jetzt mit dieser Thematik fremdeln, aus welchen Gründen auch immer, damit hineinzunehmen in diese Umkehr, in diese Sache, den Sinn neu zu machen, Metanoia auf Griechisch, um unseren Mitmenschen zu helfen, ein echtes Miteinander über Nationalitäten und Hautfarben hinweg zu leben und wir als Gemeinde Jesu das Modell Jesu dafür sind, wo Leute hingehen können und gucken, ja, so kann es sein. Das ist eine große Geschichte, aber ich glaube, dass so die Geschichte von eben uns dahin einlädt. Amen. Wir hören eine Musik.